Ihr habt schon gehört, wir machen weiter in der Predigtreihe über diesen Mann. Falls ihr euch nicht erinnert, das ist ein Phantombild des Apostel Paulus, was, nochmal zur Erinnerung, das Landeskriminalamt Düsseldorf auf Basis einer Beschreibung des Apostel Paulus angefertigt hat. Und weil jetzt die letzte Predigt, ich mache nochmal den Zeitstrahl, doch schon einen ganzen Moment her war und das ja doch eine Reihe ist, nochmal ein ganz kleiner Rückblick, was bisher geschah. Wir haben in der ersten Predigt letzten Endes ganz intensiv uns über Paulus und seine Herkunft unterhalten und darüber nachgedacht und seine Prägung in einer jüdischen Familie, aber in einem nicht-jüdischen Umfeld. Wir haben festgestellt, dass er in der Tora unterrichtet wurde und das von der Pike auf gelernt hat bei seinem Lehrer mit Namen Gamaliel. Und wir haben gehört, dass sein nicht-jüdisches Umfeld sich auch da auf sein Leben ausgewirkt und es beeinflusst hat. Wir haben darüber nachgedacht, wie unsere Herkunft und unsere Lehrer uns beeinflusst haben. Die folgenden zwei Predigten waren dann sozusagen Doppelpack in der Anwendung, nämlich wie gebe ich die Botschaft von der Auferstehung und von Jesus Christus weiter. Wir haben das einerseits an Beispiel von Galater 3 angeguckt, wie Paulus das seinem jüdischen Publikum weitergegeben hat. Und wir haben da gesehen, dass er die Rechtfertigung durch den Glauben in einer sehr bestimmten Weise getan hat, indem er sehr stark auf die jüdische Schriftauslegung eingegangen ist. Das haben wir sehr technisch rausgearbeitet. Dann haben wir gesehen, im Beispiel von Apostelgeschichte 17 und Paulus' Rede auf dem Areopag, wie er das bei den Griechen, also bei Nichtjüdischen, getan hat. Wie er das da weitergegeben hat und wie er bei den Griechen auf alles eingeht, was so die Kultur angeht. Dass er sogar deren Philosophen zitieren konnte und kann, um das zu machen, was er nämlich vorhat, nämlich ihn Jesus und Gott weiterzubringen, näher zu bringen. Wir verlassen nun heute die Frage, wie gebe ich die Botschaft an Menschen weiter, die noch nie von Jesus gehört haben, und wir kommen zu der Frage, wie gebe ich das Ganze jetzt an die nächste Generation sozusagen weiter. Wir machen das, wie Jörn schon erwähnt hat, an Ausschnitten aus den Briefen von Paulus an den Timotheus. Und vielleicht zur Erinnerung, Timotheus ist ja ein ganz junger Gemeindeleiter in der Gemeinde in Ephesus. Und das ist ein Abschnitt, der mir aus offensichtlichen Gründen in den letzten 5 Jahren sehr wichtig geworden ist und der mir auch nahegelegt worden ist, bevor ich mich überhaupt zur Wahl gestellt habe. Erzähle ich gleich noch. Und deswegen wollen wir da ein bisschen reinschauen und uns das anhand von 3 Punkten angucken, nämlich erstens das, was dahinter liegt, das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Dann zweitens, was der Paulus mit dem Timotheus macht, nämlich Stärkung und Ermahnung. Und als drittes das, was wir eben gerade auch schon in der Schriftlesung gehört haben, nämlich die Basis guter Lehre und das Weitergeben. Ich lese uns den Predigttext, er steht in 1. Timotheus 4, sind die Verse 12 bis 16. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Achso, ich habe ihn ja auch mitgebracht. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild in Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Handauflegung des Rats der Ältesten. Dies lass deine Sorge da sein, damit gehe um, auf dass dein Fortschreiten allen offenbar sei. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Zum Lehrer-Schüler-Verhältnis. Paulus spricht zu Timotheus in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und weil das sozusagen jetzt nicht explizit da steht, sondern im Hintergrund ist für alles, was gleich kommt, einige Gedanken dazu vorab, ja, wie gesagt, auch wenn es nicht explizit im Text steht. Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis war damals ganz üblich zu der Zeit. Paulus selbst hatte, wie ich eingangs erwähnte, ein solches zu seinem Lehrer Gamaliel gehabt. Und das ist ganz folgend eine Sammlung von jüdischen Sprichwörtern, nämlich den sogenannten Sprichwörtern der Väter. Da steht, mit 5 Jahren soll man die Heilige Schrift lesen, mit 10 die Mischna, mit 13 die Gebote erfüllen, mit 15 den Talmud studieren, mit 18 heiraten, mit 20 ist man voll verantwortlich, mit 30 erhält man die Vollkraft und mit 40 den Verstand. Will sagen, mir bleiben noch 6 Jahre bis zum Verstand. Ja, und auch der Herr Jesus hat ja ein solches Lehrer-Schüler-Verhältnis gehabt, ne, mit seinen Jüngern, die er mitgenommen hat, die zugeguckt haben, wie er gelehrt hat, bis sie das eigenständig konnten und es eigenständig auch werden mussten. Und dann erst wurden sie ausgesandt. Und bei Paulus und Timotheus war das Ganze nicht anders. Timotheus ist Co-Autor von 6 Paulusbriefen. Er war dabei beim Paulus. Ne? Er hat viel gelernt und dann wurde er losgelassen. Und ich denke, dass das auch in ja, unserer Gemeinde ein wichtiges Prinzip ist und sein sollte, das uns hilft, Dinge ja, an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Ich fühle mich jetzt komisch, das mit 34 zu sagen. Und das passiert ja auch eigentlich ganz normal, beispielsweise in der Jugendarbeit, wo dann meist ein erfahrener oder mehrere erfahrene Mitarbeiter dabei sind und ein paar Jüngere und die geben zusammen Gottes Wort dann weiter gleich an die übernächste Generation. Und dann kann man eben lernen, wie man gut Geschichten erzählt und so weiter und so fort. Aber auch an anderer Stelle in der Gemeinde ist das vorgekommen. Ich erinnere mich noch, als ich frisch zum Ältesten gewählt worden bin, habe ich mich beispielsweise mit einem Jörn öfter mal getroffen. Wir haben uns ausgetauscht und das war wichtig, ja, und hat mir sehr geholfen. Also da habe ich auch viel gelernt. Und es steht sogar dieses Prinzip in unserer Gemeindeordnung drin. Weiß nicht, wer von euch zuletzt wann mal in diese Gemeindeordnung geguckt hat. Ich habe es getan im Vorfeld zu dieser Predigt. In Kapitel 9, Absatz 2, erster Satz steht folgendes: Die Ältesten und Diakone verpflichten sich, die Mitarbeiter persönlich zu begleiten. Das ist also im Prinzip in unsere Gemeindeordnung mit reingelegt. Also da haben sich Leute wirklich sehr viele Gedanken gemacht und das da reingeschrieben. Nicht aus Selbstzweck, sondern weil das ein biblisches Prinzip ist. Und ehrlicherweise ist es auch so, dass es so Situationen nicht nur in der Gemeinde gibt, sondern ja auch beispielsweise im Beruf oder in der Ausbildung, dass einen jemand einarbeitet. Ich habe im ablaufenden Monat eine neue Stelle angetreten und habe für die ersten 3 Monate einen sogenannten Mentor zur Seite gestellt bekommen oder Ansprechpartner, der mich da mithilft einzuarbeiten. Will sagen, also diese Gedanke des Lernens von anderen, die da schon erfahren sind, in so einer, ich sag mal, organisatorischen oder auch in so einer persönlichen Konstruktion, wie das beim Paulus und Timotheus war, das war uns wichtig bei der Erstellung der Gemeindeordnung, das war damals wichtig und liegt dem Ganzen zugrunde und das sollte uns deswegen heute auch wichtig sein. Wir gehen jetzt den Predigttext durch und ich habe ein bisschen, ihr wisst, ich liebe mit Farben arbeiten in solchen Sachen. Ich habe einmal den Text in grün markiert, wo es um Stärkung geht. Das gehen wir jetzt gleich als erstes durch und dann als zweites in violett markiert, wo es um Ermahnung geht. Und das wollen wir uns jetzt einmal ganz im Detail anschauen. Stärkung. Paulus stärkt dem Timotheus den Rücken. Da steht dieser Text sehr schön. Gleich im ersten Absatz und im ersten Vers. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Ich hatte eingangs erwähnt, dass das für mich auch ein wichtiger Anknüpfungspunkt bei diesem Timotheusbrief war. Ich erzähle euch Geschichte noch, bevor ich mich zur Wahl als Älteste gestellt habe, wo das so ein bisschen auch im Raum stand, kam jemand aus der Gemeinde auf mich zu und sagte, Benji, ich fände es gut, wenn du in die Gemeindeleitung gewählt wirst. Sag ich, bin noch so jung und weiß nicht, ob das gut ist. Und dann sagt er, Benji, das war damals beim Timotheus und dem Paulus keine Ausrede, das ist für dich heute doppelt keine Ausrede. Macht eine kurze Pause, sagt, denk mal drüber nach. Sprach's und verschwand. Aber es ist natürlich nicht einfach, ne, so eine Aufgabe zu haben in jungen Jahren, wohl wissend, dass dann mindestens 50 Leute oder so vor einem sitzen, die mindestens doppelt so lang im Glaubensleben sind, im Zweifel sich viel besser in der Bibel auskennen, sich untereinander jahrzehntelang kennen. Ich bin ja nur Zugezogener hier dann auch noch. Und da habe ich noch nicht von irgendwelchen spezifischen Aufgaben, die mit der Gemeindeleitung einhergehen, gesprochen. Ich vermute, dem Timotheus ist es nicht anders gegangen. Ne? Paulus schreibt hier explizit, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Ne, der hat ja, wir hatten es eben in der Schriftlesung gehört, auch aus seiner Familie das mitgekriegt, aber ist natürlich trotzdem noch in der Lehrsituation mit dem Paulus. Der lernt noch, kennt sich noch nicht abschließend in der Bibel aus. Und der ist in der Gemeinde in Ephesus Zugezogener, ja, und weiß, dass sich alle da auch viel besser kennen als er. Ne? So, also dem ging es da wahrscheinlich nicht anders. Aber der Paulus gibt hier klar zu verstehen, Alter ist kein Kriterium dafür. Ja, ist auch kein Kriterium irgendwie der Abwertung, sondern es kommt viel mehr auf etwas anderes an. Und das wird dann näher noch im Vers 14 beschrieben. Kann man das lesen? Ja, gut. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Handauflegung des Rats der Ältesten. Die Ältesten haben da gebetet und geweissagt. Und raus kam, dass der Timotheus eine Aufgabe von Gott übertragen bekommen hat. Und das ist das Entscheidende. Das ist ganz wichtig. Das Prinzip auch. Ja, wenn Gott beauftragt, ist es oft so, dass er bei den ganz großen Dingen das nicht nur der Person selbst sagt, sondern auch noch mindestens einer weiteren Person. Manchmal sogar einer ganzen Gruppe, hier in dem Fall des Rats der Ältesten. Und damit es eben ganz klar ist, dass es wenigstens zwei Leute sind, die das mitgekriegt haben, dass da eine solche Beauftragung ist. Und das hat man auch an anderer Stelle schon gesehen. Ne? Der Paulus und der Barnabas, als die auf die erste Missionsreise gehen sollten in Apostelgeschichte 13, haben die auch nicht einfach gesagt, so Abfahrt, ja, sondern die haben auch damals mit den Aposteln gebetet und geschaut. Und erst als sie alle sicher waren, wurden die ausgesandt und um Segen für die Arbeit gebeten durch Handauflegung. Und dann waren sie eben beauftragt von Gott. Und dann ist das jetzt hier mit Beispiel auf dem Timotheus gesprochen. Wurscht, was das Alter ist oder die Vorerfahrung. Dann stattet Gott aus und beauftragt und schenkt dann auch Segen für die Arbeit. Und für so eine Aufgabe als Gemeindeleiter wie beim Timotheus gibt es auch Anforderungen. Die sind beschrieben in 1. Timotheus 3, Vers 2 bis 7. Ich lese die uns mal vor. Ein Bischof, damit ist Gemeindeleiter gemeint, aber soll untadelig sein. Ein Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren. Kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Aber er muss auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Habt ihr bestimmt alle geprüft bei mir. Ja? Aber ist schon hier wichtig, von Gott beauftragt zu sein. Und da ist dann auch das Alter nicht das entscheidende Kriterium. Und das ist hier wichtig. Und deshalb stärkt der Paulus hier dem Timotheus auch so den Rücken, sagt, du bist in Übereinstimmung mit dem, was andere im Gebet gehört haben, beauftragt von Gott und ausgesandt. Und lass dir jetzt nichts anderes einreden. Man merkt hier richtig, wie fürsorglich das Ganze abläuft. Und das ist auch für uns wichtig, ne? Dass wir sollen genau in dieser Begleitung, wenn wir das weitergeben an die nächste Generation, genau diese Fürsorge mit an den Tag legen. Genau gucken, ist der beauftragt? Und wenn ja, dann eben fürsorglich ihn immer, immer wieder stärken. Ein dritter Aspekt. Vers 13. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Weil der Timotheus berufen ist, soll er weitermachen mit seinem Auftrag, der ihm von Gott übertragen ist. Nämlich im Vorlesen und Lehren. Ja, einen klaren Auftrag auch zu unterweisen. Und das geht einher mit dem, was ich eben gelesen habe, ne, dass er eben lehren soll, ein Bischof. Und beim Ermahnen, das was in der Mitte steht, ist so ein Sonderfall, der steht ein paar Kapitel weiter. In 1. Timotheus 5, Vers 1 und 2, da steht nämlich, einen Älteren, also so mit dem Ermahnen, ne, einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, die jüngeren Männer wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die jüngeren Schwestern mit allem Anstand. Heißt also, da gibt es besondere Regeln bei dem Ermahnen. Ne? Und das kann man nicht einfach so machen, sondern dadurch, dass hier Familienmitglieder genannt werden und aufgezählt werden, wird klar, dass das in Liebe und wohlwollend und wieder auch in dieser Fürsorge passieren soll. Heißt also auch für uns, wenn wir junge Mitarbeiter anleiten, junge, einfach die nächste Generation, dann muss das Ganze eben fürsorglich geschehen. Auch eine Ermahnung, die manchmal notwendig ist, wenn irgendein Stuss passiert, soll eben in Liebe geschehen, wie man eben mit Familienmitgliedern umgeht, ganz wohlwollend. Wir kommen zum Ermahnen, ne? Wir kommen zum zweiten Teil, und das lässt der Paulus auch nicht außer Acht. Vers 12b. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Paulus nimmt hier wieder Bezug auf das Kapitel 3, was ich eben gelesen habe, mit den Anforderungen an den Bischof. Er ermahnt Timotheus, dass er als Leiter eine Vorbildfunktion hat im Verhalten anderen gegenüber. Es gibt den Spruch, den kennt ihr sicher, der Fisch stinkt vom Kopf. Aber letzten Endes ist es das. Oder wenn man heute in irgendwelche Leitfäden für Führungspositionen guckt, ne, gibt es dieses Prinzip auf Englisch Leading by Example oder zu Deutsch führen, indem man mit gutem Beispiel vorangeht. Ja. Also Dinge, ja, die heute allgemein anerkannt sind, gibt Paulus dem Timotheus hier als Prinzip auf den Weg. Das sind ja, ihr kennt mich ja jetzt ein bisschen, ne, so Sachen, die mich immer maximal an der Bibel begeistern, wenn da vor 2000 Jahren schon irgendwelche Prinzipien weitergegeben werden, die dann heute in irgendwelchen Führungskräfteleitfäden drinstehen, wo man sich dann sagt, ja, hättest du auch vor 2000 Jahren wissen können, ne? Muss nur mal in die Bibel gucken. Das begeistert mich. Ne? Und das gilt eben auch für alle Mitarbeiter wieder, für alle Diakone, für alle Älteste, ne? Dass das ein Vorbild ist, Vorbild sein muss. Wir lesen dann weiter in Vers 15. Dies lass sein, deine Sorge sein, damit gehe um, auf dass dein Fortschreiten allen offenbar sei. Das ist jetzt noch ein weiterer Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Ja, vorne, das war, glaube ich, mehr so nach innen gerichtet an die Gemeinde selbst, ja, dass man der nachfolgenden Generation Vorbild ist, dass man als, ja, was ich eben gesagt habe. Aber hier geht es auch darum, dass dein Fortschreiten allen offenbar sein soll. Und es geht auch wieder einher mit dem, was ich eben gelesen habe über den Bischof. Der Bischof muss, ich zitiere nochmal, einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde. Heißt, ein vorbildlicher Wandel hat auch eine Außenwirkung über das, was in der Gemeinde ist, hinaus. Denn einerseits kommt es dazu, dass man dann ja auch so eine gewisse Anstößigkeit verliert, andererseits auch, dass die Berührungsängste abgebaut werden. Und jetzt erzähle ich auch wieder eine Geschichte. Da waren Johanna und ich ganz frisch, es muss 2016 oder so gewesen sein, hier in der Gemeinde, hatten wir im Kindergottesdienst ein Spiel im Ort gemacht im Sommer. Und da hatte ich Karten von Google Maps ausgedruckt und im Ort versteckt. Und man musste so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd hinterher sammeln und die nächste Karte einsammeln und so weiter. Und eine Karte wollte ich in einem Gatten von jemandem hier in Ernsthausen verstecken. Das mache ich natürlich nicht einfach so, sondern frage höflich nach. Das habe ich gemacht, habe geklingelt, mich vorgestellt, gesagt, wo ich herkomme, was, konnte noch nicht sagen, was ich will. Da wollte der gute Mann mir die Tür vor der Nase zuschlagen. Und dann habe ich noch, während er zumachte, nein, Stopp gerufen. Konnte es erklären, hat auch dann geklappt. Die Karte war sackschwer versteckt, hat niemand gefunden, war aber nicht schlimm. Ja, will nur sagen, ne, das hat auch so ein Thema gehabt, dass da große Berührungsängste sind. Ne? Und hier steht eigentlich, dass das Ganze allen offenbar werden soll. Also auch diese Außenwirkung ist wichtig. Und das ist wichtig, wenn wir gucken, dass wir, wenn wir Menschen von Gott weitergeben wollen, dass wir auch Vorbilder sind und dann der nächsten Generation weitergeben, ne? Dass wir Mitarbeiter, Diakone, Älteste, alles, ne? Dass ja, wir auch darauf zu achten haben. Jetzt kommt noch ein letzter Aspekt der Ermahnung und der ist ganz wichtig. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, dann wirst du, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Ich gehe gleich auf die Lehre im letzten Teil nochmal ein, deswegen 3 Minuten, dann gucken wir weiter. Aber achte auf dich selbst oder hab Acht auf dich selbst. Ich weiß, es gibt Leute natürlich, die kreisen nur um sich selbst. Ja, für die ist so eine Aufforderung hier vom Apostel Paulus an den Timotheus völlig für die Katz. Wahrscheinlich würde sie das Gegenteil bewirken von dem, was gemeint war. Ja. Aber gerade der Timotheus, der ja einer Gemeinde vorsteht und sozusagen die Gesamtverantwortung hat, und das kennen wir, das können wir auch ausbreiten praktisch auf, ja, Leiter von Gruppen oder Treffen, denen vielleicht die Gruppe eine Herzensangelegenheit ist, ne? Weil es ihnen wichtig ist, da Menschen von Gott weiterzugeben. Kennen wir sicherlich den einen oder anderen. Ne? Da ist es wichtig, das zu sagen, weil man da in der Gefahr steht, sich aufzuopfern und sich um alles kümmern zu wollen und auch alles an sich ranzulassen und nicht mehr, ja, auch Acht auf sich selbst zu haben. Und deswegen gibt der Paulus hier auch genau diesen Rat weiter an Timotheus. Achte oder hab Acht auf dich selbst. Es gibt genügend Beispiele in der Bibel, wo das ein Problem geworden ist. Und ich nehme eins aus dem Alten Testament, nämlich Mose. Der Mose hatte auch unfassbar viele Aufgaben. Und zwar so viele, dass sein Schwiegervater Jitro auch gesagt hat, hier Mose, das wird dir zu viel. Das ist schwierig. Und dann hatte auch Gott das gemerkt und Gott setzte dann Richter und Amtsleute ein, die den Mose unterstützt haben. Und erst dann konnte der Mose sich wieder um andere Dinge richtig kümmern. Also es war dem auch zu viel geworden. Und gleichzeitig gilt eben auch, wenn ich Acht auf mich selbst habe, kann ich eben auch ein guter Ratgeber sein. Ja, das kann ich nicht, wenn ich völlig gestresst und überlastet bin. Dann kann ich ein Ratgeber sein, ein Helfer, ein Zuhörer. Ja, und deshalb folgert der Paulus auch diesen zweiten Teil des Verses, dann wird das dich und andere retten. Heißt auch, wenn wir das Jüngeren weitergeben, die bei uns in der Gemeinde mitarbeiten, ist es wichtig, dass wir da alle zusammen drauf achten, dass ja, die Leute auch auf sich selbst achten und sich nicht überfordern, sondern behutsam einbinden. Das hat auch, ist auch ein Teil dieses Vorbildes, was wir weitergeben sollen. Ich möchte jetzt nochmal auf diesen letzten Punkt eingehen, den ich ausgelassen habe. Hab Acht auf die Lehre. Der Jörn hat eben in der Schriftlesung einen ganz wichtigen Abschnitt aus 2. Timotheus 3 vorgelesen. Und gerade der Vers 14, den ich nochmal vorlese, war ein ganz, ganz wichtiges Zitat. Ich lese ihn nochmal. Du aber bleibe bei all dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Und weil das war ganz wichtig und es war auch in der Zeit dann nach den Aposteln, in den ersten, zweiten, dritten Jahrhunderten, ein ganz wichtiges Zitat. Und ich möchte, dass wir so ein bisschen Verständnis dafür kriegen, wie wichtig das dieser Vers war. Ein bisschen schaffen, dass wir uns in die Situation reinfühlen, weil wir gucken ja sozusagen mit, ja, vom Ende her mit einer Erfahrung von 2000 Jahren, die dazwischen sind, auf diese ganze Geschichte. Und da gibt es nichts Neues unter der Sonne, ne? Wie es so schön heißt. Aber damals war die Situation eine andere. Und ich glaube, der größte Unterschied zu heute ist, es gab noch keine Bibel. Mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein Schock sein, aber auf den zweiten vielleicht dann doch nicht. Ne? Es gab natürlich das Alte Testament, ist ja auch dann danach gesagt in der Schriftlesung, alle Schrift von Gott gegeben und du bist von Kind auf in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Ja, also Altes Testament war bekannt, Heilige Schrift, nicht unter dem Namen. Zusätzlich gab es noch eine Menge weiterer Texte, die bekannt waren, neben den Apokryphen, die man in der Lutherbibel findet, noch viele, viele weitere, ungefähr so 60 Stück, die man dann kannte. Es gab einzelne Briefe, die schon geschrieben waren, die Evangelien noch nicht. Es gab dann auch schon gefälschte Briefe, also von Leuten, die so taten, als wären sie Apostel. Es gab in den Jahrhunderten danach dann Briefe von Nicht-Aposteln und es gab dann später sogar noch mehrere Offenbarungen, also nicht nur die Offenbarung, die wir kennen vom Johannes, sondern es gab noch Petrus und gab es 3, 4, 5 Stück. Ja. Kurzum, ja, ist nicht so eindeutig, wie wir das vielleicht heute haben, wo wir heute einfach ins Geschäft gehen und die Bibel kaufen können. Ja, weil heute gibt es ja durchaus auf Basis dessen, was in der Bibel ist, offensichtlich ein Unfug, der verbreitet wird. Ja, das ist so, der da scheinbar angeblich in der Bibel steht, wo wir drauf achten müssen. Sondern es gab damals auch noch Schriften, die selbst Unfug waren, ja? Also wo dann die Schrift selbst Unfug war. Und das heißt, die hatten ein doppeltes Problem. Die mussten nicht Acht haben auf die Lehre auf Basis einer festgelegten Schrift, sondern die mussten auch noch Acht haben, dass sie nicht die falsche Schrift verwenden. Ja? Also war doppelt fürchterlich, ja. So. Und da ist natürlich die Frage, ja, womit kann ich das prüfen, was jetzt eine falsche Schrift ist und was nicht und was eine falsche Lehre ist und was nicht. Und da war dieser Satz, den wir eben gehört haben, ein ganz wichtiger, nämlich du aber bleibe bei alledem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es hast. Es geht darum, dass der Paulus, der das Evangelium erhalten hat, alles, was er weiß, an seinen Schüler Timotheus weitergibt, in diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und dieser Mechanismus der Weitergabe, da kommt so ein Begriff rein, der damals unfassbar wichtig war und der heute irgendwie negativ konnotiert ist, nämlich der Begriff der Tradition. Ich habe etwas gelernt und ich gebe das genauso weiter, also ich tradiere es, damit es unverfälscht bleibt. Das war der Mechanismus. Und der stellte sich tatsächlich als sehr wirkmächtig heraus. Denn als erstes kamen ja die Irrlehrer, die schon in der Bibel in verschiedenen Briefen erwähnt worden sind. Dann kamen die sogenannten Gnostiker, die behaupteten, dass es Jesus gar nicht der Christus war, sondern nur eine Verkörperung, also was völlig abgespaced ist. Und dann kamen noch viele, viele mehr. Und all diese Irrlehren konnte man zurückweisen, zu Recht zurückweisen, weil man gesagt hat, ne, das ist nicht die Lehre, die ich empfangen habe und gelernt habe, sondern ist was anderes. Und deswegen ist das schlecht und das ist nicht gut. Ist also ein sehr mächtiges Instrument gewesen. Wir setzen das heute, glaube ich, sehr selten ein, weil der Begriff Tradition oft negativ besetzt ist. Ich nehme mal zwei Beispiele, ich habe zwei Thesen mitgebracht, warum das der Fall ist. Erstens, es gab ein ganz schlimmes Negativbeispiel, nämlich die katholische Kirche, die das in Exzess getrieben hat. Und zwar ist es hier so, dass neben der Bibel, also neben Gottes Wort, gleichwertig auch noch die Tradition als ein Kriterium gegeben ist. Das ist bis heute so. Man liest da beispielsweise in veröffentlichten Schriftstücken gerne die Formulierung, weder nach der Heiligen Schrift noch nach der Tradition lässt sich XXX begründen. Ja, so. Das liest man bis heute. Und dem hat damals der Luther das starke Sola Scriptura, also allein durch die Schrift oder allein die Schrift entgegengesetzt. Also so war es ja eigentlich auch nicht gemeint, wie das da gelebt worden ist, aber gibt eben dieses Negativbeispiel. Und das Zweite ist, ich glaube, das ist der Zeitgeist heute. Der legt eher Wert drauf, mit möglichst vielen Traditionen zu brechen. Ja? Traditionen sind da, um geändert zu werden. Autoritäten im Allgemeinen, gerade vorherige Generationen als Quelle, bei denen man sich was Kluges abschauen kann, verlieren grundsätzlich an Bedeutung. Und das finde ich schade, ja? Weil es durchaus erlaubt, mal zu schauen, wie und warum hat man das denn in der Vergangenheit gemacht und warum gibt es diese oder jene Geschichte. Ne? Das war ja auch die Idee von damals, eben zu lernen und, wie heißt das, Kluge behaltet. Ja? Und das ist ja das Schöne heute, wir können das anders machen. Ja? Wir haben erstens die Bibel. Können wir kaufen, können wir reingucken, was drinsteht, können reingucken. Und gleichzeitig gibt es aber, ich habe es erwähnt, viele neue Ideen, die angeblich in der Bibel stehen. Und deshalb können und dürfen wir das hier alle als eine Einladung verstehen und gucken, ja, eben zu gucken, was wurde denn an Einstellungen, Auslegungen und so weiter, aus welchen Gründen gemacht in der Vergangenheit, um zu gucken, hat das einen biblischen Grund oder haben wir das einfach so gemacht, ne? Um das einordnen zu können, um das wirklich das Gute, das Wichtige, nämlich, dass wir Acht geben auf die Lehre, wie es hier heißt, dass wir das behalten, die gute Lehre, und gucken, was mit dem Rest ist. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir nur noch Lieder und Musik aus dem 17. Jahrhundert spielen dürfen, sondern eben, dass wir alle gemeinsam eben auf gute Lehre achten mit diesem Mechanismus. Was haben wir heute mitgenommen aus dem Verhältnis zwischen Paulus und Timotheus? Nun, wir haben gelernt, Lehrer-Schüler-Verhältnis, das ist was ganz Normales und es ist auch sinnvoll. Wir können selbst Lehrer sein und anderen helfen, wir können selbst Vorbild sein und wir können dabei genauso sensibel und feinfühlig sein wie Paulus bei Timotheus. Und zwar einerseits im Stärken. Wir haben gesehen, wie sehr der Paulus dem Timotheus den Rücken gestärkt hat und auch das sollten wir heute tun und dafür beten, aber auch beim Ermahnen, was auch manchmal sein muss. Ne? Gerade in der Gemeinde, wo man eben so viel Herzblut reinsteckt und weil man eben für Gott arbeitet, ist es wichtig, das zu bedenken. Gott gibt nur so viel Last, wie wir tragen können. Und als letztes eben drauf zu schauen, dass wir Acht haben auf unsere Lehre. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Ne? Wir haben ja im Refokus-Prozess Rückblick gehalten auf das, was gut ist und was wir verbessern müssen. Ein Teil, der wirklich bei allen rausgekommen ist, und da können wir echt dankbar für sein, ist, dass wir hier eine gute Lehre in der Gemeinde haben. Das ist nicht überall so. Es gibt Gemeinden, die legen nicht so viel Wert auf die Lehre. Das ist, glaube ich, in unserem Verband grundsätzlich so. Das ist aber auch hier in Ehringshausen im Speziellen so. Manche legen da, keine Ahnung, also gibt ja Gemeinden, die mehr Wert auf Musik legen. Kann auch ein Fokus sein. Es kann Gemeinden geben, die legen Wert auf Liturgie. Ja, gibt's alles. Wir haben das große Glück, finde ich schon das große Glück, dass wir eine wirklich gute Lehre haben, da können wir sehr dankbar sein. Deswegen lasst uns auch darauf achten beim Weitergeben. Ich bete noch mit uns. Vater, ich möchte dir Danke sagen. Ich danke dir für dein Wort, das uns immer wieder neu zeigt, wie aktuell es ist. Und ich danke dir dafür, dass du durch den Paulus, dem Timotheus, angeleitet hast und dass wir da heute noch das genauso lernen können. Vater, wir können Danke sagen für alles, was wir haben, für die gute Lehre und dass wir viele Sachen da schon richtig machen. Ich bitte dich jetzt, lass uns das verstehen und segne das Tun, wenn wir darüber legen, wie wir dich und all das, was damit zu tun hat, an die nächste Generation weitergeben. Wie wir einander stärken und wie wir uns richtig ermahnen können. Und wo wir genau auf uns selbst Acht geben müssen und auf unsere Lehrer. Vater, du bist der, der das Hören und das Verstehen und das Tun und das Gelingen schenkt. Und dafür danken wir dir und ich bitte dich, dass du das an uns heute tust, wenn wir darüber nachdenken und wenn wir in der kommenden Woche darüber nachdenken. Du bist gnädig, du bist gerecht, du bist der Herr und wir danken dir, dass du bist, der du bist. Amen.